Freiburg. Wie sieht's aus? Seid ihr da?
Fort nach die Füchse. Ganz stark. Und jetzt die Chance. Frei von Tor. Tor!
Da ist das 5:4. Und wer macht es? Nano langsam. Bringt die Füchse in Führung. Ja. Wahnsinn.
Natürlich aufpassen, kein Abseits zu holen.
Schieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
Late Hit, der offizielle Podcast der Füchse Duisburg.
Ja, herzlich willkommen zu Late Hit, dem offiziellen Podcast der Füchse Duisburg. Mein Name ist Oliver Rettich und wir haben Episode 16 heute. Und viele haben es sicherlich mitbekommen, wir sind immer noch ein bisschen in Jubelstimmung. Das lag jetzt nicht am letzten Spielergebnis, aber es lag an der Tatsache, dass der EV Duisburg bzw. die Füchse Duisburg ihr 2000. Spiel am Wochenende gefeiert haben gegen die Eisbären Hamm. Und das möchten wir gerne nutzen, um ein bisschen auch mit Stolz zurückzublicken auf die Füchse-Historie. Und das kann ich nur mit jemandem machen, der in puncto Vereinshistorie und Eishockey in Duisburg am besten vielleicht wissenstechnisch ausgestattet ist von allen Leuten, die hier in der Eishalle sind. Und da bin ich sehr froh, dass er sich heute Zeit genommen hat für uns im Podcast. Herzlich willkommen, Friedhelm Thiel.
Dankeschön und zu viel der Ehre.
Ja, damit wir natürlich ins Quasseln kommen, wir haben heute einige Besonderheiten in diesem Podcast, wie es sich für so eine Marke, für so einen Meilenstein gehört. Bevor wir ins Sprechen kommen, eine Starting Six. Und diesmal habe ich eine Zeitstrahlaufgabe für dich, Friedhelm. Oho. Ich werde gleich ein paar Schlagwörter bzw. Situationen nennen und würde dich bitten, eine Jahresangabe dazu zu geben, dass wir diese Events, diese Ereignisse sortieren. Und diese Events werden uns auch, das passt von der Chronologie, von der Dramaturgie, so ein bisschen auch durch diese Folge führen.
Also ich bin dieses Jahr 50 geworden. Ich habe extra die ganzen Statistiken gemacht, um mich nicht erinnern zu müssen. Aber ich versuche es mal.
Also ich bin da fest von überzeugt, Friedhelm, dass du da nicht drüber stolperst. Der erste Punkt, was Interessantes, der Flaschenwurf von Matthias Roos.
Der Flaschenwurf von Matthias Roos, dieses Jahr weiß ich nicht mehr. Aber da gibt's ja, bei Matthias Roos gibt's ja ganz viele lustige Geschichten. Ich muss jetzt mal ein bisschen umdenken, weil ich das ja nicht weiß.
Es war auf jeden Fall ein Finalspiel.
Ah, das war das, das NRW-Pokalspiel zwischen Herne und Duisburg?
Nee, das war ein Oberliga-Finalspiel und zwar gegen einen bayerischen Vertreter, der am Ende dann auch aufgestiegen ist.
Ja, dann könnte es ja nur die Tölzer Löwen gewesen sein,
genau,
2012.
Das, ja, genau, richtig.
Aber über Matthias Roos könnte ich gleich noch eine andere Playoff-Geschichte aus Rostock erzählen.
Das machen wir auf jeden Fall noch. Zweites Event, Kalle Johansson von Coast to Coast.
Ja, das, er war, wie ich immer sagte, der einzige Mittelfeldspieler, der jemals für den EVD gespielt hat. Offiziell Verteidiger, aber der Mann hat mehr für die Offensive als für die Defensive getan. Im Aufstiegsjahr zur DEL war er auch dabei, 2005. Also der Mann war sehr lustig. Also das hat man selten erlebt. Also wir hatten schon einige Offensivverteidiger, aber Kalle Johansson, das war schon eine andere Nummer.
Kann ich mich auch daran erinnern, eine Technik, unglaublich. Und das war halt das Finalspiel, ja, zu Hause gegen Straubing, wo er die Scheibe vom eigenen Tor quasi in der Verlängerung ja, nach vorne steuerte.
Ja, das hat er aber auch dauernd gemacht. Also es war nicht singulär.
Das war nicht singulär. Dann habe ich eher so einen Ausruf. Masur, Masur, Jay Masur. Was ja, kommt dir da in den Kopf?
Ja, kann es das 8:1 gegen Wilhelmshaven sein, natürlich. Also das ist die Saison 96-97 gewesen. Das Spiel war, jetzt muss ich kurz überlegen, am 29. Dezember 1996, meine ich aus dem Kopf, EC Wilhelmshaven. Der EVD musste unbedingt am letzten Spiel der Hauptrunde gegen Wilhelmshaven gewinnen. Um den EC Wilhelmshaven, also tatsächlich, man hat gegen den direkten Gegner gespielt, vom letzten Platz in der Meisterrunde zu verdrängen. Mhm. Und man musste nicht nur gewinnen, sondern das Ganze mit 7 Toren Unterschied. Und Jay Masur hat sein 5. Tor in diesem Spiel, 14 Sekunden Verschluss erzielt mit dem 8:1. Und damit ging es dann in die Meisterrunde und Wilhelmshaven konnte, ich glaube, die wissen heute noch nicht, was denen passiert ist damals.
Ich glaube, es ist eines vielleicht der spektakulärsten Spiele, ja, von der Dramaturgie her auf jeden Fall.
Ja, irrsinnig, weil es stand, als der damalige Stadionsprecher, ich weiß nicht, ob es Knut war oder noch jemand anders, also das ist ja schon lange her, da stand es, als die Durchsage kam, es beginnen die beiden letzten Spielminuten, stand es 5:1. Ne, es fehlt noch 3 Tore und eigentlich Jetzt, lieber Wilhelmshavener, falls ihr zuhört, Entschuldigung, aber man kann eigentlich nicht so doof sein, das noch zu vergeigen. Ne? Aber also die Wucht, mit der der EVD in diesem Spiel gespielt hat, das war unglaublich. Das war wirklich, das ist nur übertroffen vom Aufstieg in die deutsche Eishockey-Liga.
Ja, dann nehmen wir uns auch den nächsten Punkt tatsächlich an. Es ist eigentlich eine Situation, die ich jetzt schildere, die wahrscheinlich häufiger vorgekommen ist. Aber vielleicht gibt es da eine spezielle. Toni Bader von der blauen Linie.
Eine spezielle weiß ich nicht. Also er hat ja wahnsinnig oft von der blauen Linie geschossen. Wenn ich jetzt gemein wäre zum Toni, würde ich sagen, war das ungefähr zur Hälfte gefährlich und zur anderen Hälfte für uns gefährlich, weil er dann einen Gegenspieler angeschossen hat und den Konter eingeleitet hat. Er ist übrigens der einzige Spieler der Füchse, der als aktiver Füchse-Spieler Nationalspieler war für Deutschland. Und bei der BWM, wir mussten damals BWM spielen, tatsächlich ein Tor geschossen hat als Verteidiger und das gegen die Eishockey-Supermacht Israel. Wow. Aber was meinst du?
Ich meinte tatsächlich in der DEL das erste Tor zu Hause. Und zwar, das erste Spiel hat ja in Kassel stattgefunden und das zweite war gegen Nürnberg zu Hause. Ja. Und da hat er zum zwischenzeitlichen 1:1 getroffen. Ja. Und das war das erste DEL-Heimtor der Füchse. Und das ging tatsächlich auf Toni Baders Konto.
Ja, das kann gut sein. Aber noch viel lustiger ist die erste Heimschlägerei in der DEL. Die hat nämlich Jean Luc Rompier
im gleichen Spiel
gegen Nürnberg gewonnen. Mir fällt jetzt der Nürnberger Spieler nicht ein. Ich meine, dass der dann auch irgendwann mal für uns gespielt hatte. Auf jeden Fall hatte der zwei Schläge frei. Er war deutlich kleiner als Jean-Luc und er durfte ihm einmal auf die Nase hauen. Da hat er relativ verdutzt geguckt. Und dann durfte noch ein zweites Mal und dann hat sich Jean-Luc gedacht, okay, jetzt reicht's. Und danach hat er nur noch Jean-Luc, Argumente ausgeteilt.
Auch ein wahnsinniger Spieler, was der für ein Tempo hatte, auch fast unerreicht.
Ja, genau. Die erste Saison war eindeutig seine beste in Deutschland. Die danach waren jetzt gut, aber nicht so gut. Also, wie du schon sagst, es gab Übungen im Training, wo es, ich muss mal kurz überlegen, wie es war. Also, ein Spieler hatte die Scheibe und an der blauen Linie und der verteidigende Spieler sollte an der roten Linie loslaufen und quasi einen Alleingang unterbinden. Mhm. Jean-Luc ist sogar zwei Schritte später losgelaufen, bei dem Training, was ich geschaut hatte. Ich weiß nicht mehr, wer der Spieler war, der dann früher loslaufen durfte. Er hat es aber nicht bis zum Tor geschafft, weil der gute Jean-Luc Rompier tatsächlich früher am Mann war und ihn daran gehindert hat, im Training aufs Tor zu schießen. Also so schnell, der war wirklich gut. Wobei er ist nicht der beste Schlittschuhläufer der Füchse-Geschichte. Der beste Schlittschuhläufer, den wir jemals hier hatten, das ist Kelly Reed. Ja. Ein Verteidiger, der war rückwärts so schnell wie vorwärts. Und der hatte also viele gute Schlittschuhläufer. Wenn man sieht, wie sie sich an der blauen Linie beispielsweise bewegen, auch als Verteidiger, machen oft so Sidesteps und so Überschritte.
Ja.
Und der hat das so gemacht, dass wenn man nur auf den Oberkörper geschaut hat, man sich gefragt, wie es gemacht hat, weil es einfach wusch gemacht hat und er hat in einer flüssigen Bewegung seinen Körper seitwärts bewegt.
Ja.
Also mega.
Auch ein Ästhet durchaus.
Ja. Ne? Und einer der schnellsten, Michael Burakowski übrigens.
Stimmt, der hat auch, war auch fastest Skater auf jeden Fall in dem Jahr, das weiß ich auch noch.
Genau, da war Rico Rossi, aktueller Trainer Hannover Scorpions, unfassbar begeistert von ihm. Das weiß ich noch, der hat mal irgendwie verkündet, ich weiß nicht mehr, wie schnell es war, wie schnell eine Runde war. Mhm. Und er sagte, das wäre fast eine Runde wie ein NHL-Spieler, sie laufen würde. Und er sagte dann, ja, wenn er jetzt doch genauso spielen würde wie ein NHL-Spieler, aber dann wäre er ja nicht hier.
Zwei Events habe ich noch. Und zwar, das exakte Datum habe ich nicht, aber ich glaube, wir haben sofort ein Spiel im Kopf. Jolie gegen Herne.
Jolie gegen Herne? Also ich würde ja eher sagen Jolie gegen Essen, wo er sich mit einem mit einem Fan angelegt hat, der ihn beleidigt hatte, als er auf der Strafbank saß. Und er, also der Trainer der Hannover Indians, Entschuldigung, aber er versucht hat, ihm eine zu scheuern. Und der Essener zum Glück für beide Seiten, glaube ich, im richtigen Moment weggezuckt hat, sodass es nur ein kleiner Aufreger war und gar nichts Schlimmes.
Ja, das, was ich meinte tatsächlich, war eine famose Aufholjagd der Füchse, als Sam Verelst, der dann auch bei den Füchsen gespielt hat. Ja. Ich glaube, 4 oder 5 Tore in dem Spiel gespielt hat und die Füchse mit 3-4 Toren hinten lagen und am Ende die Füchse das gedreht haben, mit Toren von André Hübscher unter anderem und Raphael Jolie in der Verlängerung dann zum 7-6 traf.
Da kann ich aber noch ein bisschen kontern. Selbst wenn mir sowas mal nicht einfällt, hätte ich ja dann noch die Geschichte von dem Auswärtsspiel. Das muss so Anfang der 2000er gewesen sein, als unser jetziger Trainer für uns gespielt hat. Und wir bei den Crocodiles Hamburg in Farmsen gespielt haben. Wir haben leider 4-5 nach Penalty-Schießen verloren. Dass wir den Punkt geholt haben, lag sehr an Frank Petrosa, der alle 4 Tore geschossen hat und im Penalty-Schießen sogar 2 Penalties verwandelt hat. Aber am Ende haben die Hamburger dann den entscheidenden Rang gemacht.
Ja, und dann habe ich noch eine Geschichte, die auch ein bisschen tricky ist. Torlos in Spiel 5.
Sag's mir.
Das ist das 5. Spiel gegen die Freiburger gewesen im Finale.
Ach, das meinst du, das 1-0. Oh mein Gott.
Durch ein frühes 0-1 in Rückstand geraten sind und dann am Ende mit gezogenem Torwart, glaube ich, 6-3 sogar gespielt haben und das Ding einfach nicht rein wollte.
Ja, und schon vor dem 6-3, die Füchse haben in den letzten Minuten einen Druck gemacht und da es die Zeit mit den Unaussprechlichen war, die damals hier die Füchse geleitet haben, deren Namen ich nicht erwähnen möchte, ist es vielleicht sogar am Ende in der Rückschau vielleicht besser, dass es Freiburg geschafft hatte aufzusteigen. Wer weiß, was da in der zweiten Liga passiert wäre in der Situation. Aber es war natürlich sehr, sehr bitter. Die Mannschaft hat gekämpft ohne Ende und die haben wirklich aus allen Rohren gefeuert, aber den Puck nicht reingekriegt. Und am Ende gewinnt Freiburg das Ding 1-0, die Spieler haben tatsächlich geheult. Ich war hinterher an der Kabine. Da es war nicht nur ein Spieler, der da geheult hat. Mhm. Und das war schon ein Knaller. Übrigens hat dann, ich meine, es wäre doch nach diesem Spiel gewesen, dass Fabio Vohl gesagt hat, es war sein letztes Spiel für die Füchse, dass er irgendwann nach Duisburg nochmal zurückkehren möchte. Daran möchte ich ihn gerne mal an dieser Stelle erinnern. Er hat ja einen Rentenvertrag in Wolfsburg. Er ist ja, glaube ich, auch familiär gebunden inzwischen dort und auch da sehr geschätzt und das auch zu Recht. Aber wenn er nochmal nach Duisburg zurückkäme, wäre es eine schöne Sache.
Hätten wir nichts dagegen. Ja, das war so ein kleines Speed-Dating, sage ich mal, durch die Füchse-Historie. Lass uns, bevor wir da ein bisschen tiefer einsteigen, über Sonntag sprechen. Was war dein Gefühl, wie hast du das empfunden, die Legenden, deren Trikots unter dem Hallendach hängen, mal wieder auf dem Eis zu haben? Sicherlich ein schönes Erlebnis.
Es war vor allen Dingen eine große Freude zu erleben, wie viele Fans sich immer noch erinnern an die Jungs und wie sehr sie gefeiert haben. Und man hat auch den Jungs angemerkt, wie sehr sie das gefreut hat. Mhm. Und wir dürfen nicht vergessen, das sind der Ron Noack, obwohl er ja aus Weißwasser stammt. Er hat mal im Interview, da ich mal eine Geschichte mit ihm gemacht, ich weiß nicht mehr, was der Anlass war, aber da hatten wir darüber gesprochen, wie er von Weißwasser nach Duisburg gekommen ist. Und er sagte irgendwie sowas in einem Satz wie 1% oder 5% bleiben natürlich immer in Weißwasser, aber alles andere gehört Duisburg. er wohnt ja inzwischen ist ja Duisburger, aber hat sein Zigarrengeschäft House of Cigars auf der Waldstraße. Tolles Geschäft übrigens, nebenbei bemerkt. Und ein ganz toller Typ und ein Hammerspieler und ja, ein großartiger Kerl einfach. Der witzigerweise das erste Mal in Duisburg spielte mit Dynamo Weißwasser war es noch. Kurz nach der Wende hat der damalige DSV 87, damals ein Zweitligist, kurz nach Weihnachten und kurz vor Silvester ein Freundschaftsspiel gegen Dynamo gemacht und da war er hier. Und hat witzigerweise in dem Restaurant, dessen Name mir nicht einfällt, oben auf der Waldstraße, war dann das Mannschaftsessen für Dynamo. Und jetzt ist sein Geschäft ist 50 Meter davon entfernt. Also eine sehr lustige Geschichte eigentlich. Und Frank Priebel, werden wir gleich ja eh nochmal drüber sprechen, aber ein Spieler, der in 5 Ligen für Duisburg Eishockey gespielt hat. Und das Wichtigste, und deswegen, ich habe ein Trikot von ihm zu Hause. Viele sagen, ja, das wäre cool, vielleicht das von seinem einzigen DL-Spiel, was die Füchse damals, die hatten ihn ja damals lizenziert, damit er in Krefeld auch in der ersten Liga spielt. Wäre ganz cool, das Trikot zu haben. Ich freue mich, sein NRW-Liga-Trikot zu haben. Das war die 5. Liga damals. Und er war der erste Spieler nach dem DSV aus und dem EVD-Start, der aus dem alten Zweitligakader vom DSV 87 zurückgekommen ist nach Duisburg und sich nicht zu schade war, in der 5. Liga zu spielen. und maßgeblich daran beteiligt war, dass die Füchse sehr, sehr schnell wieder aufgestiegen sind.
Du bist ein perfekter Stichwortgeber, Friedhelm, denn die Idee dieser Folge ist natürlich auch entlang unserer Größen, das ein bisschen aufzubauen. Und wir sind heute beide mit unseren Legenden in Kontakt getreten und haben sie gebeten, könnt ihr bitte für die Podcast-Folge ein bisschen etwas beitragen. Und den Auftakt macht eben dieser Frank Priebel, der so nett war, dem Friedhelm eine Nachricht zu schicken. Und die würden wir gerne mal abspielen und dann schauen wir mal, was wir daraus machen.
Ja, guten Morgen, Friedhelm. Der Frankie hier, grüße dich. Hallo, der Olli hat mich gerade angeschrieben. Ich soll dir ein bisschen was erzählen für den Podcast heute Mittag. Und ja, was soll ich großartig sagen? Es hat angefangen in Duisburg mit dem Eishockey im Tor. Eigentlich, weil ich Fußballtorwart werden wollte, aber damals zu klein war und ich musste mir halt ein kleineres Tor suchen. Und da ein paar Freunde mit mir gut auf der Straße Hockey gespielt haben, habe ich mich dann hinreißen lassen, das kleinere Tor zu nehmen und wurde damit Eishockey-Torwart. So fing die ganze Geschichte Duisburg an. Und ja, es hat riesig Spaß gemacht und bin halt den ganzen kompletten Nachwuchs in Duisburg durchgelaufen. Auch mit sehr viel Erfolg, mit guten Spielern an meiner Seite, wie Thomas Werner, Olli Küpper, die ja in Duisburg auch eigentlich Geschichte geschrieben haben mit ihren ganzen Toren und dem Erfolg, den wir hatten. Ja, größter Erfolg in Duisburg waren einige Geschichten. Wobei die Meisterschaft unter Rico Rossi war natürlich schon uneingeschränkt das Größte, ne? Muss man ganz ehrlich sagen. Hat riesen Spaß gemacht mit den Jungs, immer geile Leute an der Seite gehabt. Viel Spaß, Zuschauer, alle sind mitgegangen, die Hütte war voll. Es hat Spaß gemacht, auf jeden Fall. Und ja, auch am Sonntag war ein tolles Erlebnis, mal wieder in der Halle zu sein, auch vor den Zuschauern dann nochmal begrüßt zu werden. Hat sehr viel Spaß gemacht und ja, zwischendurch lasse ich mich ja gerne oft in Duisburg sehen. Und ja, ich hoffe, die Jungs reißen das dieses Jahr runter und kommen in die Playoffs und spielen eine gute Rolle. Vielleicht noch nicht den Aufstieg, noch ein Jahr später, aber wäre natürlich wieder schön, Zweitliga-Hockey in Duisburg zu sehen. Vielleicht irgendwann mal auch mit einem modernisierten Stadion oder einem neuen Stadion. Und ja, was soll ich sagen? In dem Sinne, eigentlich bleibt alle gesund, die ganze Fuchsfamilie, und schöne Weihnachten und einen guten Rutsch. Wir sehen uns bestimmt zum nächsten Spiel im nächsten Jahr. Ganz liebe Grüße, euer Frankie oder auch Zwiebel. Bis bald, ciao. Vielleicht auch nicht zu vergessen, die Saison, wo wir um den Aufstieg in die ersten Bundesliga gespielt haben, mit Leuten wie Ralf Kassebaum, Ralf Krüger, Warren Harper und Doucet. Das war natürlich auch eine Mega-Saison. Sollte man nicht vergessen. Das war natürlich auch Bombe. Frankie Seithümer im Tor noch mit dabei. Das war natürlich auch schon eine kultige Truppe. So, auch für dich jetzt auch schöne Weihnachten, guten Rutsch und mach was Schönes draus. Wir sehen uns im neuen Jahr. Bis dann. Ciao.
Und wie ich Zwiebel, wie man, also im Gespräch sagt man natürlich Frank, ist ja klar, nein, aber wurde ja für den Fans immer Zwiebel genannt. Was ich ihm direkt danach geschrieben hatte, als er diese Sprachnachricht geschickt hatte, war, das war das beste Zweitliga-Torhüter-Duo aller Zeiten. Die Saison, das war 89-90, das war die Saison, als der DSV 87, der ja nur relativ kurz existiert hatte, 4,5 Jahre, zwischen DSC und EVD, die zweite Bundesliga Nord als Vizemeister hinter dem EC Sauerland abgeschlossen hatte und die Aufstiegsrunde zur Bundesliga erreicht hatte. Und Frank Seithümer und eben Frank Priebel waren die beiden Torhüter. Er war damals, also Zwiebel war damals noch ein junger Torhüter, kam zurück aus Wesel, wo er damals gespielt hatte, nachdem er vorher schon im Nachwuchs in Duisburg war. Und auch beim DSC schon erste Einsätze im Seniorenbereich hatte, als andere Torhüter, wenn ich mich nicht richtig erinnere, ausgefallen waren. Da war es so, dass Frank Seithümer kam und ein wirklich unfassbar guter Torhüter war. Und irgendwann hatte sich Seithi, wie er genannt wurde, dann verletzt und alle dachten sich, boah, jetzt kommt der Junge, ne, der aus Wesel zu uns gekommen ist, ja, stammt aus einem eigenen Nachwuchs und ist Duisburger, klar, toll, ne? Aber jetzt, dass er Seithümer verletzt ist, das ist schon nicht so gut. Und Frank Priebel war aus dem Stand exakt genau gleich gut wie Frank Seithümer. Und damals gab es noch das Eishockey-Magazin, das war so ein Monatsmagazin, und die haben immer All-Star-Mannschaften gewählt. Die haben ja nie gespielt, das war mehr so eine Wahl. Und tatsächlich wurde Frank Seithümer zum besten Torhüter der zweiten Bundesliga Nord gewählt und Frank Priebel zum zweitbesten Torhüter der zweiten Bundesliga Nord. Und wie gesagt, die beiden waren gleich auf, die beiden waren super, die waren wirklich großartig. Und da war halt Spielertrainer inoffiziell, das musste ein anderer Trainer offiziell benannt werden, aber de facto war Spielertrainer Ralf Krüger, davon auch nicht vergessen, der spätere Schweizer Nationaltrainer, sehr NHL-Trainer Edmonton Oilers, der hat seine Trainerkarriere hier in Duisburg begonnen.
Ja.
Und sein Sohn, über den als er Nationalspieler wurde, alle dachten ja, der hätte ja nie in Duisburg, nie in Deutschland Eishockey gespielt vorher, weil er natürlich immer da war, wo sein Vater als Trainer engagiert war. Sagte dann, als ich ihn darauf ansprach, bei der WM 2010 in Köln, 10 oder 17, nee, 10, da sagte ich, ja, das ist ja, wir müssen dich mal vorstellen, hier den Menschen, das hatte ich damals für Hockeyweb geschrieben, eine Geschichte, weil du ja in deinem Leben noch nicht für einen deutschen Verein Eishockey gespielt hast. Und er sagte, nein, das ist falsch. Denn als mein Vater Spielertrainer in Duisburg war, da habe ich für die Bambini das DSV 87 gespielt. Also wie gesagt, die Krüger-Familie hat eine Duisburger Vergangenheit. Und Ralf Katzelbaum, eigentlich ein Herner, aber da ein Ehren-Duisburger, damals Kapitän dieser Truppe, Warren Hafer, François Sills. Und es war eine unglaubliche Mannschaft, in der Frank Priebel gespielt hat. Und das fühlt sich wie eine andere Zeit an, wenn wir dann über die Saison 1999-2000 sprechen. Als ob der ein Eishockey-Leben dazwischen liegt. Aber auch da war Frank Priebel immer noch bei uns.
Ja.
Damals im Gespann mit Petri Engmann.
Ja,
und,
auch starker Torhüter.
Ja, sehr starker Torwart. Und dann mit diesen beiden Torhütern haben wir dann die Meisterschaft der Oberliga Nord gewonnen. Haben dann in der zweiten Playoff-Runde gegen Erding leider verloren.
Ja.
Im Aufstiegskampf gegen Dresden noch gewonnen, dann gegen Erding verloren. Wir wurden, jetzt müsste ich nachgucken, ich glaube mit 14 Punkten Vorsprung Meister vor dem RLV Bremerhaven, heute DL-Verein. Und Rico Rossi, legendärer Trainer der Füchse Duisburg, jetzt eben bei unserem Konkurrenten, bei Hannover Scorpions in Amt und Würden, sagte zu einem Zeitpunkt, so auch ohne Not, als die Bremerhavener mit 13 Punkten Vorsprung die Tabelle angeführt hatten zwischenzeitlich, sagte er in einer Pressekonferenz nach einem Spiel, wir hatten gewonnen, die Stimmung war so ganz gut, aber war eigentlich ein normales Spiel, er lief sehr gut. Am Ende der Saison hatten wir von 52 Spielen 42 gewonnen, davon, ich glaube, 40 in regulärer Spielzeit. Also es lief an sich ja schon ganz gut, gab, also die wenigen die Punkte, die wir nicht geholt haben, waren in der Phase irgendwann davor. Sagt er, ich wollte euch nur sagen, wir werden Meister. Und alle gucken ihn an und sagen, was? Wie kommst du jetzt darauf? Ne? Bremerhaven, ich meine, es läuft gut, ne? Aber Bremerhaven hat 13 Punkte Vorsprung. Er sagt, nee, wir werden Meister. Und am Ende wurden wir Meister mit 14 Punkten Vorsprung. Also zu einem Zeitpunkt, wo er sagte, hatten wir schon einen großen Rückstand. Und am Ende wurden wir mit einem noch größeren Vorsprung auf Bremerhaven dann Meister der Oberliga Nord. Also es war auch eine sehr legendäre Saison.
Wenn wir über die 90er Jahre sprechen, dann denken wir natürlich an diese Übergangszeit, die du gerade genannt hast, von DSC nach DSV zum EVD. Mhm. Und wir denken natürlich auch an das Ende, wo die Füchse dann in die Eishockey-Bundesliga, so hieß sie ja damals, dann auch gekommen sind. Mhm. Aber wir haben noch eine Zeit dazwischen. Und die Zeit dazwischen ist vor allem von, ich sag mal, einer Flagge geprägt gewesen an skandinavischen Spielern. Mhm. Und da ist ein, ja, ehemaliger Fuchs dabei, der auch am Sonntag hier zugegen war, der auch über diese Zeit berichtet. Und den wollen wir jetzt mal gerne hören. Und zwar ist das Ron Noack.
So, hallo, liebe Eishockey-Freunde und Fans des EV Duisburg, der Füchse. Olli bat mich nochmal ein paar Eindrücke aus den 90er Jahren mitzuteilen von den verschiedenen Saisons, in denen ich für die Füchse spielte. Und jetzt stehe ich hier gerade unten in meinem Büro. Das hat der Fotograf Michael damals gemacht. Das ist total klasse, mit allen Mannschaftsbildern aus den verschiedenen Jahren und Spielszenen. Und da fällt mir natürlich ein, jede Saison hatte was für sich, hatte Spaß gemacht, vor allem, wenn man die Playoffs erreicht. Das war oft der Fall, mit richtig schönen Serien in den Playoffs. Ein Jahr bleibt besonders hängen, das ist das Jahr 97, 98, natürlich mit unseren finnischen Spielern. Sehe ich jetzt hier gerade nochmal Joni Tuominen, Tero Toivola, ein Superspieler, Techniker und unser Verteidiger in die 44, Sammy Leinonen. Das war ein super Jahr, da Giri Koch da als Trainer kam. Also das hat auch am meisten Spaß gemacht, das Training. Du hast nie auf die Uhr geguckt, wann könnte das Training vorbei sein. Und natürlich sehr erfolgreich dieses Spiel, das legendäre ging damals, auch ein super Gegner, Wilhelmshaven. Dann die Saison 98, 99 war, glaube ich, nicht so gut. Aber dann wieder 99, 2000, da haben wir natürlich hier auch große Spieler gehabt. Christian Ehrhoff, der danach nach Krefeld gegangen ist und in der NHL gelandet ist. Lasse Kopitz, Danny Bogar als Ausländer, Francesco Petrossa. Und dann hatten wir, glaube ich, mit der Mannschaft auch die Oberliga-Meisterschaft geholt. Da gab es dann auch mal was richtig zu feiern und die Bude war voll. Das hat natürlich am meisten Spaß gemacht, immer auch Spiele gegen Iserlohn oder Essen. Wenn wir in der Kabine saßen und es hieß, ey, 10 Minuten, Viertelstunde noch warten, draußen an der Kasse stehen die Leute noch. Dann auch noch eine Saison unter Trainer Rico Rossi, auch mit Francesco Petrossa. Und wurde auch Trainer des Jahres in der DEL, Thomas Popisch. Da haben wir super Playoff-Spiele gemacht, die Endserie dann gegen Regensburg. Das war eine sehr erfolgreiche Saison, leider mit einem traurigen Ende. Wir hatten Matchball in Duisburg und haben das Finale dann eigentlich vergeigt. Regensburg spielt heute in der zweiten Liga, da guckt man immer so ein bisschen hin. Aber ansonsten war das tolle Jahre in den 90ern bis 2001. Auch mit Erfolg geprägt und ich hoffe, dass Duisburg wieder mal so richtig Hockey-Town wird und die Bude auch mal wieder ausverkauft ist. Ne? Was heißt ja die Bude? Die schöne Eishalle. Ne? Bis bald. Ich wünsche allen Fans dann ein schönes Weihnachtsfest, guten Übergang ins nächste Jahr nach 2026 und bleibt alle gesund. Das ist das Wichtigste.
Ja, das war Ron Noack und der hat einen Spieler angesprochen, den würde ich gerne in deine Riege der läuferisch starken Verteidiger mit aufnehmen. Der Sami Leinonen war auch eine absolute Augenweide, was der läuferisch auch drauf gehabt hat. Dieses Dreieck fast, Toivola, Tuomin, Leinonen, da geht doch eigentlich jedem Füchse Nostalgiker das Herz auf.
Ja, eigentlich sogar muss man sagen, bevor ich was über Sami Leinonen sage, ist der Finne, der gerne vergessen wird in der Zeit, ist Tommi Laistola.
Ja.
Und eigentlich zu Unrecht, weil der auch zusammen mit dem Tero Toivola unfassbar gut zusammengespielt hat. Ich kann mich an Szenen erinnern, da stand der eine unten links, der andere oben rechts im Angriffsdrittel. Dazwischen standen zwei Eishockeymannschaften und die haben sich den Puck zugepasst. Und zwar so, dass der genau in den Schläger kam und von den zwei Eishockeymannschaften, die nicht für uns gespielt haben, keine Chance hatten, an die Scheibe zu kommen. Also das war schon unglaublich. Und Sami Leinonen, der ja vergleichsweise klein und vergleichsweise schmächtig war, hatte einen Schlagschuss. Da hätte ich als Torwart gesagt, ey, das ist nur ein Spiel, ne? Also ich muss jetzt nicht im Weg stehen, wenn du schießt. Das war schon krass. Und das Läuferische beim Sami, das hat sich übrigens in einer Szene sehr bemerkbar gemacht. Damals war das doch so ein Ding, das ist irgendwann ja komplett gestorben. Ich weiß gar nicht, wie die Regel da geändert worden ist. Auf jeden Fall durfte man bis zur vorletzten Spielminute, also bis zu den letzten Spielminuten den Schläger vermessen lassen.
Ja.
Genau. Wenn er, und zwar darauf, ob er zu stark gebogen war oder nicht. Genau. Weil dadurch halt kann man ja mehr Kontrolle über den Puck ausüben. Und das war halt klar geregelt. Und dafür gab es so eine Schieblehre, die zu lange keine Zeit nahm, da konnte dann geprüft werden. Und Sami hatte wohl so einen. Und ein Gegner reklamierte beim Schiedsrichter, also hier, die 44 von Duisburg, da müssten wir mal gerne mal hinschauen, das ist nicht also in Ordnung. Und er kriegte das wohl mit, so per Gesten, denke ich mal. Ne? Und er gab auf einmal ein Hackengas und er stand schon am Bulli und spurtete Richtung Mannschaftsbank und divete über die Bande in die Bank rein und warf den Schläger in die andere Richtung. Dummerweise für ihn hatte der Linesman genau gesehen, wo der Schläger gelandet war und fuhr ganz entspannt zur Bande und sagte, diesen Schläger da hätte ich gerne. Und dann bekam Sami Leinonen 2 Strafminuten. Aber es war ein unglaublicher Verteidiger. Und wenn man ihn gesehen hat, man hätte nicht gedacht, dass er so schießen könnte. Und das ist auch ein Beweis, dass ein Schlagschuss vor allen Dingen Technik ist und nicht unbedingt Kraft.
Also das ist sicherlich eine sehr glorreiche Zeit bei den Füchsen. Hieß ja damals die erste Liga Nord, aber war eigentlich der Unterbau.
Ne? Ja, genau. Es wurde dann umbenannt. In der Saison 99, 2000 hieß es schon wieder Oberliga Nord, weil die Bezeichnung war so ein bisschen irreführend, weil es ja nicht die erste, sondern die zweithöchste Klasse war.
Genau.
1994 wurde die Deutsche Eishockeyliga gegründet durch die Zusammenfassung der ersten und zweiten Bundesliga. Und weil der DEB wahrscheinlich sich so ein bisschen auf den Schlips getreten gefühlt hat, dass die Profis sich da so ein bisschen herausgelöst hatten, nannten sie halt die höchste Liga darunter die erste Liga Nord. Und das war halt die alte Oberliga oder Erstliga Nord und Erstliga Süd. Und weil das halt so ein bisschen doof war und die Vereine halt auch irgendwann nicht mehr wollten, wurde es dann wieder zurück umbenannt in Oberliga.
Ja, wenn wir diese 90er Jahre mal so rausbegleiten in die Richtung 2000er, da hast du ja auch gesagt, da gibt es einen riesen Unterschied, wenn man jetzt die Ende 80er, Anfang 90er und Ende der 2000er Jahre sieht. Was ist für dich in den Anfängen der Nullerjahre bis hin zum DL-Aufstieg, was war für dich da so markant an Namen beziehungsweise an Momenten?
In Momenten ist es natürlich das Finale gegen Regensburg. Wie Ron schon sagte, es war in dem Moment sehr ärgerlich und sehr bitter. Am Ende war es nicht so schlimm, weil am Ende beide aufgestiegen sind. Die zweite Liga wurde, glaube ich, aufgestockt. Ja. Auf jeden Fall konnten auch, es waren zwei Finals, es gab kein richtiges Finale. Genau. Es war in Duisburg gegen Regensburg, das andere Freiburg, glaube ich. Weiß jetzt mal nicht. Es gab quasi zwei Endrunden und die beiden Sieger sollten aufsteigen. Am Ende konnten alle vier aufsteigen. Ja. Da war es natürlich sehr bitter, aber da war es natürlich auch John Johnson, ein Mega-Stürmer, der auch jetzt bei den weiblichen Fans nicht allzu schlecht angekommen ist. Der auch kräftig war ohne Ende. Ja. Und ja, legendär ist sein Penalty im Spiel gegen Regensburg. Und das war eines der Heimspiele gegen Regensburg in der Serie, die wir gewonnen hatten. Also nicht das Spiel, das Ron angesprochen hatte. Wie gesagt, ging ins Penalty-Schießen. Und damals war es so, dass die Eisfläche nicht abgezogen wurde von der Eismaschine, sondern halt das Eis aufgeraut war. Und tatsächlich war es so, der Regensburger, der vor ihm schoss, der hatte so ein bisschen Probleme, weil relativ viel Schnee auf dem Eis, ne? Und hätte beinahe die Scheibe verloren. Und Lösungsvorschlag von John Johnson war, er läuft bis ungefähr zur Höhe der Bullypunkte, holt zum Schlagschuss aus und flackt das Ding in den Winkel. Und wie unser Zeitnehmer Thorsten Finken gerne sagte, der sucht heute noch den Puck. Und auf jeden Fall hat er dieser sehr, sehr lustige Spruch, den er damals gebracht hat. Und so als Journalist sagt man ja immer, ich glaube, die Geschichte habe ich meine schon mal erzählt, aber ich erzähle so viele Geschichten öfter, deswegen, ich werde älter, ich werde wir. Aber auf jeden Fall, dieser wunderbare Spruch von John Johnson ist ja, dass er dann, als wir Journalisten zu ihm gingen und fragten, wie er auf den Gedanken gekommen sei, sagte, ja, also man hat ja vorher gesehen, also der Regensburger verliert fast die Scheibe. Da dachte ich, wäre das eine gute Lösung. Macht eine Pause, fängt an zu grinsen und sagt, und außerdem, ich weiß ja ziemlich genau, was ich da tue. Und da war mir klar, entweder treffe ich oder ich verletze den Torwart. Und dann hatte der nächste Duisburger Schütze einfacher.
Wenn wir ein bisschen weiterschauen, Friedhelm, die DEL-Zeit. Ich glaube, auch durch dein Füchse-Archiv, was jetzt auch die Originalreportage von Danny Papst, damals Danny Ortwein, verlinkt hat. Ich glaube, also ich habe es mir dann angehört und auch Gänsehaut am ganzen Körper bekommen, diese sehr emotionale, auch damals im Radio komplett live gecoverte Reportage von Anfang bis Ende, auch weit nach Spielende noch Interviews und so weiter. Ja. Da sind natürlich ein paar Namen, die damit so verbunden sind, mit ich sag mal dem Aufstieg in die DL. Das ist nicht nur der Torschütze am Ende, Michael Waginger, sondern ich denke immer an zwei Spieler, die ich, vielleicht gehst du da mit, für unglaublich clever gehalten habe. Und ein Spieler, der hat es mir damals persönlich sehr angetan, das war Sean McNeil.
Ja.
Den habe ich sehr gerne gesehen, weil der vor allem im Vorcheck und im Scheibenklauer ein so schlauer und intelligenter Spieler war und dadurch auch torgefährlich. Und Hugo Boisvert, natürlich auch ein Bulli-Spieler, ein starker Bulli-Spieler. Sind das auch so Namen, die dir in dieser Nuller-Ära bis zur DL auch, Sean McNeil ist ja auch mit die DL auch gegangen, die dir auch da so im Kopf bleiben?
Ja klar, das war die erste Reihe, die drei angesprochenen, genau. McNeil, Boisvert, Waginger. Thorsten Kienast natürlich noch als Kapitän, toller Verteidiger, ein großartiger Typ. Es war ja tatsächlich so, dass diese drei einen Spielzug hatten, die gingen hinters Tor und gaben den Puck immer wieder zurück. Dann ist der eine ums Tor gelaufen, bekam den Pass und hat ein Tor geschossen. Eigentlich hätte jeder wissen müssen, was die drei da tun, aber wie das bei guten Sportlern so ist, das kennt man ja auch, als ich von den Bayern im Fußball, wo es einige Spieler gab, die immer einen Move machten, der immer geklappt hat und der nicht zu verteidigen war, war auch das nicht zu verteidigen, was die drei da getrieben haben. Und das Coole an den dreien war ja, dass der Michael Waginger, er war der deutsche Spieler bei den beiden Kanadiern, ja, aber er war überragend. Und er war in den Playoffs überragend. Der wurde ja das Playoff-Monster auch genannt.
Ja.
Und Auch wieder. Irgendwie scheint Qualität auch auf dem Eis, auch Qualität als Mensch zusammenzupassen. Auch ein sehr lustiger, netter Kerl. Wie gesagt, dieses Zusammenspiel dieser drei war halt wirklich überragend. Und McNeil war auch ein ganz ruhiger, entspannter Spieler. Also der war nie hektisch. Ne? Mhm. Und wie du schon sagtest, Hugo Boisvert war jemand, der zwei Drittel aller Bullies gewonnen hat, hier gespielt hat. Mhm. Was heutzutage zum Beispiel ja nicht nur, aber halt auch beispielsweise in einer 3-3 Overtimer Gold wert sein kann, wenn man so einen Spieler hat. Wie gesagt, ein Waginger dazu. Also das war einfach überragend. Und dann natürlich darf man nicht vergessen, wir hatten einen amtierenden Stanley Cup-Sieger in der Aufstiegsmannschaft.
Genau.
Mit Nolan Pratt, Rückennummer, ich meine auch die 44, wie Sammy Leinonen.
Der hat sein erstes Spiel übrigens in Bremerhaven gemacht. Da bin ich extra hingefahren. Ah. Das war ein Freitagabend. Da bin ich nach Bremerhaven gefahren, weil ich unbedingt einen NHL-Spieler sehen wollte.
Ja.
Und der hat sein erstes Spiel in Bremerhaven gemacht. Ich weiß nicht, ob es gewonnen oder verloren wurde. Ich glaube sogar verloren, aber er hatte in dem Spiel, glaube ich, direkt einen Assist oder sowas.
Ja.
Also auch ein sehr großer Spieler. Und
vor allen Dingen sehr defensiv orientiert. Der hat ja wahnsinnig viele Punkte als Verteidiger gemacht. Nee. Aber ich kann mich aktiv an kein Tor erinnern, wo er auf dem Eis gestanden hätte, also am Gegentor.
Ja. Ja.
Es ist unglaublich. Und ich weiß noch, beim Playoff-Viertelfinale, ich glaube, ersten Auswärtsspiel in Weißwasser gegen die Lausitzer Füchse. War völlig verdachtet, als er auf einmal die Scheibe verloren hatte. Und dann hat man erstmal gemerkt, wie schnell der Mann wirklich sein kann. Man hat immer gedacht, okay, ein guter, stabiler, kräftiger Spieler, hat auch eine gute Geschwindigkeit. Als er dann einmal die Scheibe verloren hatte, dachte man, oh, so schnell kann das sein. Dann ist er nämlich dem Weißwasseraner hinterher gerannt, hat ihm die Scheibe wieder abgenommen und war alles wie vorher. Da dachte er, oh. Das ist jetzt der Unterschied zwischen NHL ganz oben und der DL2 oder damals die zweite Bundesliga. Der Mann war schon bemerkenswert.
Wenn man sich dann die DL-Zeit anguckt und noch weitere Namen, du hast Jean-Luc Grandpierre gerade gesagt, für mich eine Erscheinung an Kraft und Tempo. Aber da waren auch Spieler dabei wie Trond Magnussen, der gespielt hat. Steve Brulé hat hier gespielt, Robert Franz hat hier gespielt. Also auch sicherlich eine Zeit, wo ganz klangvolle Namen hier in Duisburg in der DL-Zeit aufgelaufen sind.
Ja, jetzt überlege ich gerade, wer es gesungen hat. Ich habe Gesicht von Kopf, der Name, wie gesagt, man wird ja älter. Ich sage jetzt nicht, was einer unserer damaligen Spieler, ein Verteidiger war es, glaube ich, bei der Saisonabschlussfeier nach dem Klassenerhalt gegen die Kassel Huskies über Steve Brulé gesungen hat. Denn der ist ja während der Saison nach Kassel gewechselt.
Oh.
Das war jetzt doof für ihn, weil er dann abgestiegen ist. Ja, genau. Yeah. Und wir hatten viele gute Spieler. Ne? Und Mathieu Darche beispielsweise in der ersten Saison, ein toller Spieler, der hat nie so richtig gezündet, aber das war ja auch eine schwere Zeit, wir waren halt der Underdog in der Liga und da siehst du als einzelner guter Spieler vielleicht auch mal nicht so gut aus, wenn das Ganze nicht funktioniert. Übrigens ein sehr intelligenter Mensch, denn er war ja in der Verhandlungsgruppe der NHLPA, also der Spielergewerkschaft, die den letzten Tarifvertrag für die NHL ausgehandelt hat. Ein Mensch, der einen Impact in der NHL hinterlassen hat, ist dann ja, glaube ich, nach uns zu den Montreal Canadiens wieder gegangen. Und auch Maciej Duszczycki war natürlich.
Den habe ich gerade im Kopf gehabt,
Großartiger Spieler, Diesel genannt, ne? Ja. Auch ein toller Spieler. Also, wir hatten, obwohl es ja nicht so wirklich erfolgreich lief in der DEL, immer wieder einige Spieler, die toll waren. Und einer, der halt nur 12 Mal für uns gespielt hat, der hängt halt auch unter der Decke und ist der einzige Legendenspieler, der nicht da sein konnte, weil er halt nicht mehr lebt. Das ist Robert Müller, der halt damals von Mannheim zu uns gekommen ist, nachdem ja schon seine Erkrankung bekannt geworden war und er dann auch einige Zeit aussetzen musste und dementsprechend ja auch nicht mehr spielen konnte in Mannheim. Und dann in Duisburg dann wieder Fuß fassen konnte und von uns nach Köln ging. Er hat die Chance dann ja genutzt. Er wollte ja unbedingt nochmal deutscher Meister werden. Das hat dann leider nicht geklappt. Und das auch wieder das Coole wieder an diesem Menschen, Robert Müller, ist, ich war bei seinem ersten Spiel für die Kölner Haie in der Kölner Arena dabei, war auch akkreditiert, war da, aber ich bin mir sehr sicher, dass er mich nicht gesehen hat, als die ganze Journalistenhorde so um ihn herum stand. Da hatte ich natürlich auch den Kölner Kollegen einen Vortritt gelassen. Der war halt der Nationaltorhüter, der ehemalige, der halt gerade in aller Munde war, der halt sein erstes Spiel für die Haie gemacht hat. Und da denkt man sich ja nicht als Duisburger Journalist vor. Und da war es so, da hörte ich dann, wie ein Journalist ihn fragte, wie das jetzt so sei, jetzt wo er von Mannheim nach Köln gekommen wäre. Und da sagte er, ohne zu sehen, dass da ein Duisburger, also meine Wenigkeit, da in der Nähe stünde, so, dass das irgendwie Fishing for Compliments wäre oder sowas, er korrigierte dann den Kölner Journalisten und betonte, nein, nein, ich bin nicht von Mannheim nach Köln gekommen, ich bin von Duisburg nach Köln gekommen und ich bin den Füchsen außerordentlich dankbar, dass sie mir die Chance gegeben haben, wieder Eishockey zu spielen.
Sehr nett,
und ja, nur auf diesem Wege bin ich überhaupt zu den Kölner Haien gekommen. Mhm. Und das ist halt gerade in der Situation, in der er war, wo ja vieles wichtiger ist als so ein Quatsch.
Absolut.
Zeigt es auch viel, sagt es viel über seinen Charakter, dass er da an seinen Verein, für den er nur 12 Mal gespielt hat, an ihn gedacht hat. Heute noch, er hat sich ja tatsächlich sogar eine Füchsemaske machen lassen. Er hat die ersten paar Spiele noch mit einer Mannheimer Maske gespielt, dann die letzten, ich sag mal, die ersten 4 bis 6 oder so, denke ich mal. Hatte dann in den letzten 6 dann die Füchsemaske. Die lag dann irgendwann oben in der Kölner Arena. Da gab es so eine Vitrine, wo die Haie tolle Sachen ausgestellt hatten. Mhm. Unter anderem die Medaillen und die Präsente, die sie bekommen haben, als sie 1999 den Spengler Cup gewonnen hatten und vieles andere. Und die Duisburger Robert-Müller-Maske, wo ich dachte, das wäre doch mal schön, wenn die irgendwann mal in der Duisburger Halle liegen würde. Es gibt bestimmt Erinnerungsstücke aus seiner Kölner Zeit, die da sein könnten. Das wäre tatsächlich schön. Also die lag ganz lange oben in der Kölner Arena 2 in dem Restaurant, was es da gab. Das ist, glaube ich, mittlerweile umgebaut worden. Ja, also auch ein toller Spieler.
Ja, irgendwann ging es dann mit der DL-Zeit leider zu Ende. Es war viel Playdowns und irgendwann konnte man auch nicht mehr absteigen.
Dann ja, es war eine Saison sogar noch Playdowns. Da haben wir dann die Kassel Huskies, wie gesagt, in die zweite Liga befördert.
Genau.
Und die sind abgestiegen.
Da ging es um was quasi.
Da ging es tatsächlich um was. Also das eine Mal, wo es um was ging, haben wir der DL dann tatsächlich dann auch gewonnen.
Ich glaube, in 6 Spielen kann das sein?
Ja, kommt gut hin. Wir haben auf jeden Fall in Kassel gewonnen. Mhm. Und ich glaube, die Kassel Huskies haben damit nicht gerechnet.
Nee,
und danach wurden Auf- und Abstieg abgeschafft, weil für
Richtig.
Kassel tatsächlich eine nicht so gute Situation.
Ja.
Und dann die nächsten 4 Jahre konnten wir nicht absteigen.
Genau.
Ich weiß noch, Ralf Farb hat damals immer zu Recht gesagt, es wäre doch eigentlich besser, wenn wir gegen den Abstieg spielen müssten oder könnten oder dürften und im Zweifelsfall auch wieder aufsteigen, wenn wir denn absteigen würden, als immer nur um die goldene Ananas zu spielen. Fakt ist aber, dass tatsächlich damals die großen Clubs gesagt haben, sie wollen das nicht. Weil alle, das war ja auch die Zeit, wo alle diese großen neuen Superarenen bekommen hatten und sich Sorgen gemacht hatten, sollte es uns irgendwann einmal erwischen, dann haben wir ein richtiges Problem, weil wir müssten die große Halle bespielen und voll bekommen. Die ganzen Fernsehgelder werden fehlen. Können wir dann überhaupt auch die Halle finanzieren?
Stichwort Düsseldorf.
Ja, genau. Und die ist jetzt gerade erleben, aber es gibt ja wenigstens Streaming von der DL2 und Magenta zeigt Zusammenfassungen und sowas. Die Situation ist heute immer noch eine andere. Also wenn du absteigst aus der DL, ist das immer noch nicht toll.
Ja.
Aber schon was ganz anderes als früher. Und damals wollten halt die großen Clubs eben vermeiden, dass ihnen das jemals passieren könnte. Und wie du schon sagst, es ist jetzt einem der ganz großen Clubs passiert, die das zweite Mal in der zweiten Liga sind. Das erste Mal war es aus rein wirtschaftlichen Gründen. Das war Anfang der 2000er, als die da runtergegangen sind. Nun sind sie tatsächlich sportlich abgestiegen. Der erste sportliche Abstieg der DEG seit, ich habe es geschrieben und gelesen irgendwann, als es passiert ist, aber seit vielen Jahrzehnten, dass die sportlich abgestiegen sind. Es kann also passieren und dann ist das eben ein Problem.
Ja, die Füchse mussten sich dann auch aus der DL zurückziehen und in die Regionalliga dann gehen. Und dann ging es erst langsam, sag ich mal, bergauf. Und unser dritter zugeschalteter Gast für heute, der hat diese Zeit auch erlebt, diese Zeit der Oberliga-Finals, sag ich mal, bis hin zur Regionalliga-Meisterschaft. Und den möchte ich jetzt auch gerne zu Wort kommen lassen. Am Sonntag auch sehr emotional gefeiert worden und so ähnlich emotional, wie wir ihn kennen, hat er auch uns eine Sprachnachricht zukommen lassen und wir wollen jetzt gerne mal hören, Eddie Renkewitz.
Hallo Olli, ich grüße dich. Ist ein bisschen später geworden, aber jetzt kann ich dir ein bisschen was zu deinen Fragen sagen. Ja, 2000 Spiel bei den Füchsen, also ich würde mal behaupten, ich habe den größten Teil davon selber miterlebt, als Fan, als Spieler, als Nachwuchsspieler und ja, ich habe, wie gesagt, also eines meiner Highlights war damals der Aufstieg in Straubing. Zu der Zeit habe ich in Rosenheim gespielt, bin dann selber mit einem Kollegen mit dem Zug nach Straubing gefahren und war live dabei. Und ja, das war schon ein Moment, der mich durchweg geprägt hat und an den ich mich gerne wieder zurückerinnere. Dann später als Spieler von Düsseldorf mit einer Förderlizenz ausgestattet worden. Das war auch sehr aufregend. Ich werde nicht vergessen, erstes Spiel für die Füchse. Vorbereitung, direkt ein Shutout gemacht. Ich glaube, das war gegen Drating oder so. Ja, dann habe ich damals mit Spielern wie Brad Burham, von dem war ich ein Fan, hatte das Trikot sogar damals von dem, wo ich so ein kleiner Stöpsel war. Und dann spielst du mit so einem Spieler zusammen. Ja, und dann, ja, dann, wie die Jahre vergingen, tolle Momente erlebt, schöne Finals gegen Bad Tölz damals. Da waren wir, glaube ich, klarer Außenseiter. Ja, man hat schon gemerkt, dass Tölz stärker war, aber wir haben auch nicht aufgegeben. Wir waren auch damals eine super Einheit. Und ich denke, vor der Saison hätte auch keiner gedacht, dass wir da ins Finale kommen. Ja, dann das Finale gegen Freiburg. Was soll ich da sagen, wenn man so ein Finale so knapp verliert? Das ist auf jeden Fall hart. Aber ja, das werde ich auch nicht vergessen, wie wir dann in Freiburg verloren haben. Alle sind auf dem Zahnfleisch gegangen. Schmidi war schwer verletzt. Ich glaube, Mebus oder irgendeiner hatte auch noch irgendwie Fuß angebrochen und hat trotzdem gespielt. Und ja, das, ich glaube, das war 1-0 oder irgendwie ist das so ganz knapp ausgegangen. Ja, das werden Momente, das sind Momente, die dein Leben lang nicht vergisst. Und ja, dann ging es dann irgendwann mit Kensten weiter. Ich glaube, das war nach der Saison direkt nach Freiburg, nach dem Finale kam dann Kensten dazu. Da wurde natürlich ordentlich umgeräumt. Ne, dann war, sage ich jetzt mal so, die Harmonie erstmal für ein oder andere Jahr weg. Dazu kamen noch die Misserfolge. In Leipzig ausgeschieden und so eine Geschichten als Hochhauser-Favorit. Ja, da sind auch so Momente, die bleiben. Ich werde auch nie vergessen, als Lance Nazary, sportlicher Leiter, zu mir privat nach Hause kam und hat gefragt, Eddie, was sollen wir machen? Sollen wir den Trainer rausschmeißen? Was können wir machen? Und ja, das sind halt Momente, die fürs Leben bleiben. Ne? Ja, dann Corona, dann Regionalliga, muss ich sagen, da fing das Eishockeyspielen wieder richtig Spaß an zu machen. Da waren alle Jungs, alle wollten, da waren keine hochbezahlten Profis oder sonstiges. Da waren wir einfach eine Einheit. Wir hatten Qualität, wir hatten die perfekte Mischung, jung, alt, erfahren, unerfahren. Und das war einfach geil. Die ganze Saison da mit dem Erfolg, mit den Fans. Die Fans haben das mitgespürt. Die Mannschaft hat Spaß gemacht. Und dann haben wir auch zu Recht die Meisterschaft gefeiert, die dann natürlich mit einem krönenden Abschluss auf Malle geendet ist. Ja, das sind Momente, die bleiben fürs Leben. Haben mega Spaß gemacht. Ja, ich vermisse, ehrlich gesagt, vermisse ich die Zeit sehr. Auch das Kabinenleben, das Drumherum. Ja. Was soll ich sagen? Was haben wir noch hier stehen? Ja, ich hoffe, das wird jetzt ein bisschen länger wie eine Minute. Ich hoffe, du kannst da die wichtigsten Dinge rausziehen. Ich wünsche euch viel Spaß. Ich hoffe, wir kriegen auch noch eine Podcast-Folge zusammen. Und wir sehen uns definitiv in der Halle. Also, bis dann. Ciao, ciao.
Ja, also das war Eddies leidenschaftlicher Rückblick über die ja, Zehnerjahre, wenn man so möchte. Auch sehr turbulent auf anderem Terrain, also sehr knapp verpasste Aufstiege im vierten beziehungsweise fünften Finalspiel gegen Tölz und Freiburg. Dann eine Corona-Zeit, wo man resetten musste und wo man dann in der Regionalliga anfing, aber wirklich einen Drive irgendwie kreiert hat. Ja, also da war irgendwie alles geboten mit dem Rückzug aus der DL bis hin Oberliga, Regionalliga, also alles kunterbunt. Was bleibt dir da so im Kopf aus den 10er Jahren?
Das ist halt sehr viel passiert, also ja, das ist nicht eben, ne? Ein singuläres Ding. Der Rückzug aus der DL war ja 2009 und es genau. War ja nicht geplant, dass wir damals schon, haben wir ja schon Regionalliga gespielt, auch ein Jahr.
Ja.
Sind dann aufgestiegen wieder. Das war ja nicht geplant. Die Idee war ja, in der zweiten Bundesliga zu spielen. Und der Kader stand ja schon zu einem größten Teil, bis dann dieser unsägliche DEB-Präsident Uwe Hanos auf die Idee kam. Wahrscheinlich, weil er bei dem ganzen Trubel, der da so passiert ist, beim DEB irgendwie mal ein Zeichen setzen wollte. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall hatte er dann auf einmal beschlossen und dann oder verkündet, dass der EVD nicht in der zweiten Liga spielen könnte, weil es ja nicht mehr die gleiche Gesellschaft sei, die aus der DL abgestiegen war. Also die wurde damals quasi liquidiert und es sollte mit einer neuen Gesellschaft gespielt werden. Was eigentlich gang und gäbe ist und auch nicht das Problem ist, weil entscheidend ja vor allen Dingen für den DB-Bereich ja der Stammverein ist, weil dort dann die Lizenz, damals war es noch so, glaube ich, dass die Lizenz dort erstmal verankert war und eine Kooperation mit einer GmbH eingegangen werden konnte. Heute mittlerweile können GmbHs Mitglied auch der Oberliga sein, also im ganzen DB-Bereich. Mhm. Und es gab tausend andere Beispiele, wo es natürlich genauso gehandhabt wurde, aber da gab es dann die Lex Duisburg, wo man gesagt hat, das geht so nicht und das machen wir nicht. Und da gab es quasi schon mal einen Kader, gute Idee für die Archivseite. Ich werde nochmal den Kader raussuchen, der ja eigentlich zusammengestellt war, der zweite Bundesliga hätte spielen sollen.
Ja, das ist mal interessant.
Ja, genau, auf jeden Fall, so ging es ja los und dann hat ja Alexander Selivanov für uns in der Regionalliga-Saison gespielt.
Auch ein starker Spieler.
Ja, natürlich. Und für diese Liga natürlich.
Für diese Liga.
Ne, und auch war er selbst in der körperlichen Konstitution, in der er so war. Und er war ja nicht mehr auf dem Peak seiner Leistung, aber er war ja so überragend.
Hände.
Also es war unfassbar. Ne? Ja, das Wahnsinn. Muss man wirklich schon sagen. Also das war schon toll. Und
Elsch auch gespielt, meine ich?
Ja, kann sein. Genau, ja. Dass er mit den Espositos sind hier, ist er ja verbandelt. Ja. Ne, weil da haben ja die Kinder, glaube ich, geheiratet, genau. Meine ich. Auf jeden Fall ging es dann ja erstmal dann hoch in die Oberliga mit den angesprochenen Sachen, dass wir in den 10er-Jahren dann zweimal das Finale erreicht haben. Bad Tölz, da hatten wir hier in einem der beiden Finalheimspiele über 4000 Zuschauer in unserer schönen Eissporthalle. Ne?
Das ist auch für mich, ich war da auch natürlich da, für mich dieses Overtime-Tor von Hofland, ich glaube, das war somit das lauteste und man muss sagen, geilste Eishockeyspiel, was ich erlebt habe. Wirklich eine proppevolle Halle.
Ja.
Und da kannst du mal wortwörtlich sagen, dass die Stimmung von den Rängen sich aufs Eis übertragen hat. Das war so ein Fest.
Ja,
das wünsche ich mir wieder.
Ja, das war vor allem, wie gesagt, dass wir da nochmal eine 4 vorne stehen hatten. Und vor allem damals ging das noch. Der Zustand der Halle wurde ja dann immer schlimmer. Gegen Freiburg war es ja schon runtergeregelt. Da hatten wir, glaube ich, 3,5, 2,5? Irgendwie sowas hatten wir, glaube ich, da durften wir dann noch reinlassen. Man darf nicht vergessen, die Halle war ausgelegt. Das gab früher, da weiß ich noch, als Kind, als Fan, wenn ich hier die Halle besucht hatte, gab es so Pläne, die hingen so an den Wänden, wie so eine Art Bauplan oder Lageplan, sage ich mal. Und da stand drauf, dass die Halle offiziell ausgelegt war für 4.863 Zuschauer.
So stand es auch mal in irgendwelchen Saisonheften oder sowas.
Genau,
Kapazität.
Genau. Und ich habe auch die Halle erlebt, das war zu DSV-Zeiten noch, wo mehr als diese 4.800 drin waren. Das stand in der offiziellen Zuschauerzahl was anderes, aber die Wirklichkeit war, dass wir in den angesprochenen Saison der zweiten Liga, wo wir die Aufstiegsrunde zur Bundesliga erreicht hatten, in den Spielen gegen den EC Sauerland, da waren mehr als diese 4.8 drin. Die Fanseite, die Fantribüne, die hat ja diesen breiten Gang zur Wand hin. Und da war es so voll, dass die Leute eben da bis zur Wand gestanden haben und quasi nur zum Singen und Klatschen da waren und nicht zum Eishockey gucken, weil da konnten sie nicht mehr. Also es waren sogar schon mal mehr drin als das. Und gegen Bad Tölz waren es dann nochmal sehr voll. Gegen Freiburg 2015 war es offiziell ausverkauft, alle 5 Spiele in Freiburg und in Duisburg. An der jeweiligen Kapazitätsgrenze beider Stadien. Auch die Freiburger Halle ist ja in einem beklagenswerten Zustand. Da ist jetzt, glaube ich, der Beschluss gefallen, dass da was gemacht wird. Mhm. Genau. Glückwunsch an die Freiburger. Wäre ja schön, wenn das dann auch bei uns dann in naher Zukunft eine adäquate Lösung für die Zukunft des Duisburger Eissports geben würde. Wie gesagt, und das war schon großartig. Und dann, wie gesagt, die Zeit der Firma, die gerade Eddie Renkewitz benannt hat, deren Namen ich jetzt hier nicht wiederholen möchte.
Da war man zu vollmundig, oder?
Da war man zu vollmundig und mit etwas zu wenig Anstand unterwegs im Umgang mit Menschen. Und das ging dann immer mehr schief. Also das Problem war, es war auch nicht von Anfang an gleich die Katastrophe, die es am Ende war. Halt ist so ein bisschen wie der Frosch im Wasser, der nicht merkt, wie es immer heißer wird. Es war tatsächlich, Also die komischen Dinge, die passierten am Anfang, mal hier und mal da, und dann wurde es wie so ein Rad, das immer schneller lief, dann immer häufiger. Und wie gesagt, es war vollmundig etwas. Ich bin gar nicht dagegen zu sagen, dass wenn man einen gewissen Kader hat und die Ziele hat, dass man sagt, wenn es der Sport am Ende bringt, dann möchten wir gerne Meister werden und aufsteigen. Das kann man so formulieren. Es wurde aber auch immer sehr, sehr aggressiv formuliert, und es wurde ja von Jahr zu Jahr, vor allen Dingen von Jahr zu Jahr, sind wir weiter davon entfernt gewesen.
Richtig.
Am Ende. Und da hat man nicht verstanden, obwohl man es den Menschen oft genug gesagt hat, den beiden, die das dann hier gemanagt haben, dass ein Sportverein nicht wie eine Firma geführt werden kann. Auch wenn jetzt zum Beispiel ja Profivereine dem Konstrukt nach eine Firma sind, es bleiben Sportvereine. Egal, wie es jetzt juristisch, sag ich mal, ne, gebaut ist. Was beim Sport halt extrem wichtig ist, ist für den Zusammenhalt zu sorgen. Und was auch die nicht geschnallt haben, war, dass man sich die Leute nicht einkauft, die die Dinge drumherum machen, sondern dass man auf die Leute wie dich und wie Mirko Bruns und wie Sascha und Marc Binder setzen muss, und auch wie auf Thorsten Finken, der seit, ich weiß nicht, wie viele Jahrzehnten die Zeitnahme leitet, dass man auf die Ehrenamter setzt, auf die, die es mit Herz und Leidenschaft machen. Und die, und das zeigt ihr jeden Spieltag und an den Tagen dazwischen, ihr macht das besser als jeder, der für 1,50 € den Job dann macht.
Das ist lieb, ja, das ist natürlich wichtig. Ich möchte diesen Vergangenheitsblock mit zwei sehr gemeinen Fragen abschließen, okay, die sehr schwer, glaube ich, zu beantworten sind. Aber ich will sie, wenn ich sie jemandem stelle, muss ich sie dir stellen.
Okay.
Erste Frage, ich hätte gerne von dir gewusst, in diesen Jahren, die wir jetzt haben, 2000 Spiele, wer war aus deiner Sicht der beste Duisburger Eishockeyspieler?
Also der beste, nicht der beste gebürtige Duisburger, sondern
nein, der beste, der das Füchse-Trikot, EV Duisburg Füchse-Trikot getragen hat. Kannst du dich da auf einen Namen festlegen?
Ja, das ist wirklich schwer, ne?
Ja, ich weiß.
Dann würde ich sagen Guy Phillips.
Okay.
Das war 1994, 95, da hat er das Ausländer-Duo, damals waren zwei Ausländer erlaubt, mit Darren Colburn gebildet. Das war das erste Jahr in der ersten Liga Nord. Die beiden waren überragend.
Ja,
cool. Und der hat genau übrigens wie unser Premieren-Torschütze Heiner Bayer, dessen Trikot ja hier wunderbarerweise hängt, das hatte ich ja damals, hatte ich ihn ja in Hamburg, lebte er ja, besorgt. Und als er dann leider gestorben ist, war seine Witwe so freundlich und so nett, um zu sagen, das Trikot aus der ersten Duisburger Saison überhaupt, also 71, 72 um DSC, soll wieder nach Hause zurückkehren. Deswegen hängt es da. Da hat er 111 Tore geschossen und Guy Phillips hat auch 111 Tore geschossen. Natürlich hatte Guy deutlich mehr Spiele zur Verfügung, als es damals 1971 so war. Aber damals waren die Liga und der Sport ein anderer. Aber Guy Phillips und Darren Colburn waren überragend. Und Guy Phillips also war einer der besten Eishockeyspieler, die wir hier gesehen haben. Hinterher in der DEL-Zeit ist es natürlich schwer zu sagen. Also wir haben natürlich auch gute Spieler hier gehabt. Aber wenn das ganze Team nicht so performt, ist es schwer, dass da einer raussticht. Aber wenn ich mir einen aussuchen müsste aus diesen 2000 Spielen, dann ist es wohl eher. Aber natürlich sind auch all die Spieler wichtig, die überhaupt den Anfang gemacht haben, die Pionierarbeit geleistet haben. Es war ja gar nicht sicher, dass nach dem Aus des DSV 87 wir eine Zukunft hätten. Ne? Ja. Dieter Jansen und seine Mitstreiter mit Jürgen Schmitz, Uli Grupe und Winfried Roth und Franz Rentschikowski und das waren ja mit die Gründer des Vereins. Ich glaube, ich will bestimmt noch ein, zwei Namen jetzt auf die Schnelle vergessen. Die haben, und da hat vor kurzem auch Dieter Jansen, der Ehrenpräsident, damals der Gründungspräsident des EVD, sehr schönerweise bei Facebook geschrieben, dass er stolz ist, dass er quasi den Anfang gemacht hat und Präsident war bis von der untersten Liga bis zur zweiten Bundesliga. Da habe ich ihm dann zurückgeschrieben, dass er auch zu Recht stolz sein kann. Die Spieler, die damals für uns gespielt haben, die haben die Pionierarbeit geleistet, den Grundstein gelegt. Man darf nie vergessen, noch die ganze DSV-Zeit haben alle nur vom DSC gesprochen, der natürlich deutlich erfolgreicher war, deutlich länger existiert hat. Der EVD heute ist deutlich älter, hat deutlich mehr Spiele absolviert als der DSC und der DSV zusammen. Ne? Also Duisburger Eishockey-Geschichte ist von der EVD-Phase geprägt und nicht vom DSC und DSV. Also großartig die Zeit ist, aber rein faktisch ist es ja so. Und die Leute, die da waren, also da gehört eben halt auch so ein Frank Priebel dazu. Oder dann auch die jungen Spieler, die damals bei uns quasi aus den Junioren gekommen sind und uns nach oben geballert haben, wie Petty Schmitz und Markus Back und Heinz-Gerd Albers, die ja dann witzigerweise in einer ähnlichen Sportart zu Legenden geworden sind. Die haben ja hinterher auch Skaterhockey gespielt, sind alle drei, die ich jetzt gerade genannt habe, Ehrenspielführer der deutschen Nationalmannschaft im Skaterhockey. Darf man ja nicht vergessen, ist eine kleine Sportart, aber das sind die Jungs, die super erfolgreiche Ära der Duisburg Ducks hinterher geprägt haben. All diese Spieler, jetzt, und die stehen dann nur stellvertretend eben für diese Jungs, die haben den Anfang gemacht. Die waren da, als das Duisburger Eishockey am Boden lag und haben den Grundstein für diese 2000 Spieler gelegt. Und alles, was danach kommt, steht auf ihren Schultern.
Wenn ich einen Spieler ins Feld führen darf, an dem man vielleicht nicht sofort denkt, weil er in den nicht so vielen Spielen, die er in Duisburg war, da noch nicht so bekannt war, aber dann... man müsste es jetzt gegenchecken, aber ich glaube, ganz, ganz weit vorne in den NHL-Spielen war es Christian Ehrhoff.
Ja,
und wenn man den jetzt vielleicht nimmt mit dem spektakulären Spiel, was er in San Jose und Buffalo und geleistet hat, ist der sicherlich auch zumindest in den Top 5 vielleicht irgendwie drin.
Also, ganz ehrlich, wie gesagt, es ist keine Liste, die ja nun allgemeingültig ist. Natürlich, Christian Ehrhoff ist überragend. Man muss sich vorstellen, der war als 17-Jähriger bei uns.
Ja. Und damals schon so. Ja. Sichtbar stark.
Ja, unter Rico Rossi. Damals hatten wir zwei Viertellizenzspieler. Wir hatten eben Christian Ehrhoff und Lasse Kopitz. Und alle dachten am Anfang, ja, der Lasse Kopitz, das ist derjenige von den beiden.
Der macht das.
Das ist der richtig, der heiße geile Shit der Zukunft. weil der auch wirklich groß und kräftig war. Der hatte den Körper. Und Christian war damals noch relativ schmächtig. Der hat ja in der NHL-Zeit hat er zugelegt. Wenn man einen Zeitsprung gemacht hätte von der Zeit EVD bei uns, oder meinetwegen sogar noch die Zeit, als er 2003 mit Krefeld deutscher Meister geworden ist, und der Christian Ehrhoff, der NHL-Spieler gespielt hat, denkt, wie ist das denn passiert? Ne? Wie, als wären es zwei verschiedene Körper, die da den gleichen Menschen bilden. Und da war es dann so, auch die ersten Spieler hatten so einen Eindruck, der Kopitz ist ganz gut. Ja, der Ehrhoff, der macht keine Fehler, aber der Kopitz, der ist gut. Und dann, je länger die Saison dauerte, merkte man, ja, der Kopitz bleibt gut, aber der Ehrhoff, der wird immer besser und immer besser und immer besser und immer besser. Das war unglaublich. Er hat natürlich sehr davon profitiert, dass Rico Rossi ihn und den Lasse auch in Überzahl, in Unterzahl immer gebracht hat als junge Spieler. Am Ende war es dann ja so, da hatte er, ich glaube, in der Saison eine wenige Einsätze nur für Krefeld. Er war ja Krefelder Spieler mit einer Viertellizenz für uns, gebürtiger Mörser. Und dann in der Folgesaison hat er dann schon für Krefeld quasi festgespielt. Und ich weiß noch, wie der EVD darum gebettelt hat, nicht mit E, sondern mit A, also darum gekämpft hat, mit den Krefeldern, dass doch ihr Förderlizenzspieler unbedingt wieder für Duisburg, sie bräuchten ihn doch und das wäre doch gut für ihn. Und dann hat er tatsächlich auch in der Folgesaison einige Spiele für die Füchse gemacht. Aber er war damals schon so gut, dass er quasi wieder schon nach einem Jahr in Krefeld war, mit 18. Ne? Und er war meiner Meinung nach der beste deutsche Spieler in der NHL, bis ein gewisser Leon Dreiseitel aufgetaucht ist. Ich meine, er spielt auch Stürmer. Ich würde immer noch sagen, er ist der beste Verteidiger. Obwohl, da wird es ja schwierig. Da haben wir ja Moritz Seider. Ja, okay, wird langsam schwer. Also wir haben ja das Glück, dass wir in einer Spielergeneration leben, wo wir ja bemerkenswert viele NHL-Spieler haben, die auf hohem Niveau spielen. Aber meiner Meinung nach war er sehr, sehr, sehr lange der beste Deutsche, der jemals in der NHL gespielt hat, bis eben die jetzige Spielergeneration gekommen ist. Und Leon Dreiseitel als Stürmer irgendwie bester Torschütze wird in einer Saison. Zwei Jahre vorher war er Topscorer der Liga. Als verfehlt ist der Stanley Cup. Da natürlich nicht, aber natürlich ist Christian Ehrhoff einer dieser herausragenden Spieler. Und der ist auch so hockeyverrückt. Als der bei uns war, in der Phase gab es ja auch die Duisburg Steelers. Das war ja quasi eine Abteilung vom EVD, die war als eigenständiger Verein organisiert formal, aber das war ja quasi die Inlandhockey-Abteilung und es gab ja für einige Jahre die DIHL, die Deutsche Inlandhockey-Liga. Und das war ja eigentlich Spaß, das war ja nicht für Geld. Das war ja, da kamen auch ein paar Zuschauer hin, aber das war eigentlich Spaß für die Spieler, damit es irgendwie im Sommer irgendwas Lustiges gibt. Und auch da hat Christian Ehrhoff für Duisburg gespielt, für die Steelers. Ja. Und das hat, zeigt schon seine Verbundenheit mit der Sache. Und ich habe ja letztens schon, glaube ich, schon mal irgendwann über seinen Charakter gesprochen. Ein schönes Beispiel. Auch da war es so, dass ich ihn getroffen, also ich war bei einem Spiel eigentlich, das war ein Turnier, diese DEL hat so Dreier-Turniere immer gemacht, um die Spiele etwas schneller abzuwickeln. Da dachte ich so als junger Journalist, schnappe ich mir doch mal einen Christian Ehrhoff und spreche mal mit ihm, ne, wie so ist ja beim Inline-Hockey-Spiel. Und er saß zwischen zwei Spielen auf der Tribüne und was ich nicht gesehen hatte, er hatte sich gerade so ein Butterbrot ausgepackt und wollte gerade sich das Brot reinziehen. Und da hatte ich ihn aber schon angesprochen und merkte das zu spät. Aber weil er einfach ein höflicher Mensch war, sagte ich, oh, ich störe dich. Er sagte, nein, kein Problem. Und packte sein Butterbrot wieder in seine Brotbox ein und sagte, jetzt können wir reden. Also Christian Ehrhoff ist eigentlich einfach ein cooler Typ.
Und die zweite Frage mit einer Bitte um eine kurze Antwort.
Ja.
Was war denn das beste Team? Das ist vielleicht ein Tick einfacher, weil es weniger Auswahl gibt. Das jemals für EV Duisburg, Füchse Duisburg aufgelaufen ist.
Ja, das geht auch nicht. Das geht auch nicht kurz, das geht auch nicht einfach. Und das ist auch,
okay,
das,
schade.
Es
ich habe da zwei Kandidaten.
Ja, ich bin gespannt. Also es gibt da mehrere prägende Sachen. Also erstmal wieder die Mannschaft, die Qualifikation zur Landesliga und dann mit einigen deutlichen Verstärkungen dann NRW-Liga gespielt hat beim Neuaufbau des EVD. Da muss man sagen,
Wichtigkeit her.
Man darf einfach nicht vergessen, wie wichtig es war, dass wir da diese Jungs hatten. Und da war unter anderem ja beispielsweise auch Frank Riebel dabei und Ron Noack war auch schon in der Regionalliga, also wiederum ein Jahr später schon dabei. Allerdings auch erst ein Spiel, dann hat er sich auswärts in Dienstlaken ganz schwer verletzt und hat Wochen gefehlt bei seinem ersten Spiel. Und da war Ron Noack, der kam aus, wo kam er? Aus dem Süden irgendwo. Auf jeden Fall war eine super Verstärkung. Und es war richtig toll, so einen Spieler zu bekommen. Da wusste noch keiner, dass er so lange in Duisburg bleiben würde. Und da verletzt er sich gleich im ersten Spiel und fällt lange aus. Ich würde schon sagen, die Mannschaft, die unter Rico Rossi gespielt hat, war sehr, sehr stark. Es war natürlich diese Finnentruppe.
Ja.
Die haben Eishockey gespielt. Wie gesagt, da ist das Zitat eines Herner-Spielers überliefert. Wenn die bekloppten Finnen auf dem Eis sind, gehe ich nicht mehr drauf. Und das war ein Ordner, der das aufgeschnappt hatte, quasi beim Wechseln damals. Das Spiel hatten die Füchse 11-4 gewonnen übrigens dann auch. Diese Spieler waren schon sehr, sehr bemerkenswert. Dann natürlich die DL-Aufstiegsmannschaft. Das ist auch ein easy guess. Ne? Das ist jetzt...
Die beiden letzten Teams hätte ich auch genannt, die du aufgezählt hast.
Ja, genau. Es ist nun mal mit das Beste, was wir hier hatten. Weil die DL halt nun mal nicht so erfolgreich war, ist halt auch die Mannschaft, die in die DL aufgestiegen ist, die Zweitligameisterschaft gewonnen hat durch ein Auswärts-Sweep gegen Straubing.
Zwei Auswärtssiege, ein Heimsieg, ja?
Ja, wie gesagt, man geht nicht als Underdog im eigentlichen Sinne, weil da war ja Erster gegen Zweiter, also da kann man schlecht von Underdog sprechen, aber man ging halt nicht mit Heimrecht ins Finale und sweept gegen eine sehr starke Straubinger Truppe, für die damals auch Andi Lupzig gespielt hat, der später Trainer in Duisburg wurde. Das sind schon Truppen, die schon ziemlich weit vorne sind. Aber auch die Truppe, die Eddie angesprochen hat, ne? Dass man, als man den Neuaufbau nach Corona machen musste, die Kenzenzeit, das habe ich den Namen doch erwähnt, ist vorbei gewesen. Ralf hat das Ganze wieder irgendwie resettet, hat das Eishockey wieder auf die Füße gestellt. Dann hat der Stammverein quasi erstmal das übernommen und hat dann in der Regionalliga spielen müssen. Und die Truppe, die da gespielt hat, hat das mit Herz und Leidenschaft gemacht. So ein Spieler wie Kevin Wilson, der halt ein toller Regionalligaspieler ist, hat für seinen Verein, wie er es immer wieder betont hat, spielen können und war ein Führungsspieler, ein wichtiger Spieler bei dieser Regionalligameisterschaft. Ein Eddie Renkewitz, der natürlich auch oft der Backup war, war da der führende Torwart und beteiligt daran, dass wir sofort wieder aufgestiegen sind in die Oberliga. Und das war charakterlich und vom Herz her natürlich eine ganz tolle Mannschaft. Wie gesagt, rein sportlich gibt es natürlich bessere, aber auch das ist natürlich extrem wichtig gewesen.
Ja, Lass uns einmal diesen Block, diesen historischen Block abschließen. Sehr interessant auf jeden Fall. Und lass uns aufs aktuelle Geschehen schauen. 2000 Spiele sind hinter uns. Hoffentlich kommen nochmal 2000 dazu mindestens.
Ja, gerne.
Ja, wo stehen die Füchse? Die Füchse stehen auf Platz 5. Aktuell leider das direkte Duell mit dem Tabellennachbarn, mit den Eisbären am Sonntag. Ich sag mal, unglücklich knapp verloren, nicht nötig gewesen. Aber ich sag jetzt mal, seit der Regionalliga, wenn wir jetzt schon ein bisschen im Kontext der Historie bleiben, vielleicht das beste Team, was jetzt auf dem Eis steht, seit ein paar Jahren auf jeden Fall. Wie fasst du es bis jetzt zusammen? Eigentlich performt die Truppe gut.
Ja, gut, sehr gut wäre es, wenn sie konstant spielen würde.
Ja.
Also das ist ja genau das Problem. Also bis vor einigen Wochen hätte ich ja gesagt, dass eines der Prunkstücke dieser Mannschaft die Verteidigung ist.
Ja.
Die Verteidigung ist ja massivst besser als in der zurückliegenden Saison.
Ja.
Andererseits, auch da fehlt dann, wie gesagt, die Konstanz, weil zum Beispiel wir gegen Hamm unter anderem verloren haben, weil wir im ersten Drittel einige defensive Böcke geschossen haben, die man so nicht schießen darf. Da sind die Hammer dreimal zentral durchgefallen, in Phasen, wo wir in der Nähe waren. Es war nicht dieser eine lange Diagonalpass auf einen lauernden Spieler, sondern wir waren in der Position, das Ganze zu verhindern, haben es aber nicht getan. Und was immer für diese Mannschaft spricht, und das hört man ja immer wieder, dass sie innerlich intakt ist. Und das sieht man auch, es gibt kaum Spiele, die komplett irgendwie hergeschenkt werden oder wo die Mannschaft nicht kämpfen würde. Sie hat versucht, sich wieder reinzukämpfen, reinzufuchsen, und hat das dann ja auch weitgehend geschafft, hat den Ausgleich geschossen, war drauf und dran, die Tore zu schießen. Und da kommen wir zum zweiten Problem, das Tore schießen. Wir hätten gegen Hamm führen müssen zu dem Zeitpunkt, als wir es verloren hatten dann das Spiel.
Ja.
Wie gesagt, die Strafen waren ärgerlich, zumal die Strafe gegen den Louis Uffing eigentlich keine war.
Falsch
weil
war,
genau, es war ja erstmal unglücklich, es war ja ein Klärungsversuch, weil da hat er versucht, den Puck in der Luft zu spielen. Da war dann, war für ihn nicht sichtbar, ein Gegenspieler in der Nähe, den er dann aber nicht trifft.
Eben nicht trifft, genau. Genau,
und dann 5 Minuten vor dem Ende, wenn die gegnerische Mannschaft schon Überzahl spielt, das 5-3 zu pfeifen. Also
das war spielentscheidend.
Ja, und wie gesagt, ich war früher mal Street-Hockey-Schiedsrichter. Und die Eishockey-Leute haben die Ausbildung gemacht. Und da hieß es immer, wenn du gegen Ende eine Entscheidung triffst, sei dir sicher, bei dem, was du tust, sei nicht derjenige, der das Spiel entscheidet. Und das ist da dummerweise passiert.
Das ist passiert.
Ja, ja. Und von daher, aber wir brauchen gar nicht so sehr auf die Schiedsrichter schimpfen, weil hätten wir unsere Chancen genutzt, hätten wir dieses Spiel gewonnen. Man muss sich aber auch keine großen Sorgen machen. Ja, das Spiel gegen Hannover war nicht dolle, aber in der Wedemark kann man schon mal verlieren. Und gegen Hamm hätten wir auch gewinnen sollen, das haben wir jetzt noch nicht getan. Aber Hamm ist es auch keine Stürzertruppe, ganz im Gegenteil.
Nein.
Die spielen seit Wochen überragend gut. Sowas kann passieren. Wir haben nicht gegen, es gibt keine Stürzertruppen, weil diese Oberliga Nord so kompakt spielt. So ganz langsam trennt sich langsam die Spreu vom Weizen. Aber es ist nach wie vor so, dass Mannschaften, die auf Rang 11 oder 10 stehen, auch Spiele gegen Mannschaften auf 2 und 1 gewinnen können.
Ja.
So, und von daher gibt es es eh nicht und Hamm ist es im Besonderen nicht. Also von daher kann das passieren. Wie gesagt, wir müssen etwas effizienter werden. Das Überzahlspiel muss besser werden. Der Trainer weist immer wieder darauf hin, dass es hier auch besser wird. Es sieht ja auch optisch schön aus. Aber
auch zahlentechnisch, 2 von 4 am Sonntag. Ne?
Ja, ja, gut, aber die Optik ist jetzt nicht das eine. Wir müssen, selbst die B-Note ist ja im Eiskunstlaufen abgeschafft worden.
Ja.
Die gibt es im Eishockey nun mal gar nicht. Also gelten die Zahlen, wir müssen Tore schießen. Das muss besser werden. Wiederum sehr gut ist das Penalty-Killing. Das ist sogar damit das Beste in der Oberliga. Unser Torhüter, auch wenn die Zahlen jetzt gar nicht so bemerkenswerterweise für ihn sprechen. Aber
knapp 90%, aber trotzdem gute Leistung.
Ja, aber Leon Willerscheid ist ein bemerkenswert guter Torhüter, den wir ganz am Schluss geholt haben. Toll. Gut, dass wir den Mann geholt haben.
Talent.
Denn der ist wirklich klasse. Und wenn der Junge so weiterspielt, dann wird er halt irgendwann in einer anderen Liga spielen, die nicht die Oberliga heißt.
Ja, Friedhelm, du hast schon viel gesehen, du kennst die Füchse-Mannschaften. Wie schätzt du die Saison? Ich weiß nicht, ob es ein Ziel ist, wenn ich die letzten Podcasts Revue passieren lasse und die Spieler höre, dann glaube ich schon, dass das ein internes Ziel ist, in dieser Saison Platz 5 zu erreichen. Das heißt, damit die Qualifikation für diese obere Gruppe.
Ja, damit man nicht mehr in die Verdrückung kommt, um irgendwelche Dinge zu spielen oder sich absichern zu müssen nach hinten. Mhm. Und vor allen Dingen ist das die Gruppe, in der du um das Heimrecht im Playoffs dann spielst. Das wirst du in der unteren Gruppe eben nicht erreichen.
Wie realistisch schätzt du das ein?
Ja, sehr, also offen, aber realistisch. Also es ist, wie die Liga halt so ist. Ne? Mhm. Wir müssen jetzt wieder punkten.
Ja. Am besten am Freitag gegen Rostock.
Genau, in den letzten Jahren war das geil, weil wir auch gar nicht mehr so weit oben gespielt haben. Da war es fast schon egal. Ja, gewinnst du mal, gewinnst du nicht, ist alles egal. Hauptsache, wir haben Spaß oder so. Aber das ist wieder eine Saison, wo es sich lohnt, auf die Tabelle zu gucken. Und wir sollten jetzt wieder punkten, um weiter im Rennen zu bleiben und auch darauf setzen, dass dann unsere Konkurrenz dann in der entscheidenden, also in gleichzeitig wieder ein paar Punkte lässt. Wir können das erreichen. Wir sind auch in der Lage, an guten Tagen mit den Hannoveraner Mannschaften mitzuhalten.
Ja.
Gerade zu Hause denke ich schon, dass das möglich ist. Aber mit allen anderen erst recht.
Ja.
Aber die Liga ist gut. Das ist eine Phrase, das kann gut sein, aber es ist auch die Wahrheit. Es ist nicht gesetzt, dass wir es schaffen, sondern wir haben tatsächlich ein Ziel, um das wir sportlich kämpfen müssen, und wir haben die Chance, das zu schaffen oder daran zu scheitern. Und das ist ja gerade das Schöne. Das macht die Liga. Wie langweilig ist es, um irgendwas zu spielen, was vorher klar ist? Wir haben die Möglichkeit, es ist nun gar nicht sicher, ob wir es schaffen. Also toll.
Ja, du hast die Kompaktheit der Liga angesprochen. Ich glaube, wenn man sich die Spiele anschaut, ganz enge Ergebnisse im Süden, sogar noch deutlichere. Da kann man fast sogar sagen, die Oberliga Nord scheint ausgeglichener besetzt zu sein diese Saison als das Feld der Oberliga Süd. Ja. Und wenn man sich die Füchse-Siege zum Beispiel anschaut, nichts ist geschenkt. Also bis auf das Spiel gegen Herne, was am Ende vielleicht klar war, in jedem Spiel beißen, in jedem Spiel kratzen um die Punkte. Das ist doch eigentlich das, was die Fans sehen wollen. Schade, dass der Zuschauerschnitt nicht das widerspiegelt, was das Team durchaus leistet.
Ja, aber auch da darf man nicht vergessen, man kann nicht innerhalb von einigen Wochen mit schönem, guten, tollen und spannendem Eishockey alles wieder aufarbeiten, was vorher nicht ganz so gut lief.
Mhm.
So, und ich erwähne sie nicht ein zweites Mal, aber diese Menschen aus einer Stadt weiter im Süden des Landes, die eine Zeit lang das Ganze hier versucht haben zu managen, die haben viel Porzellan zerschlagen, sportlich wie menschlich. Und danach kam die Corona-Zeit.
Mhm.
Dann haben wir uns in die Regionalliga zurückgezogen. Dann ist eine Saison komplett ausgefallen.
Mhm.
Dann haben wir die Meisterschaft in der Regionalliga gewonnen, das eigentlich toll war. Und das meine ich auch zu 100%. Aber wenn man die breite Masse an Menschen anspricht, also auch die nicht regelmäßig kommen, nicht diese Die-Hard-Füchse-Fans, wenn man die kriegen will, dann muss man halt auch in einer anderen Liga spielen. In der sind wir dann wieder. Danach war auch die erste Saison mit den Schweden-Zwillingen war ordentlich. Sie war nicht überragend, aber sie war sehr ordentlich. Und danach die Saison war eine Katastrophe.
Ja.
Und die letzte Saison, die zweite mit den Zwillingen, die war halt auch nicht gut.
Mhm.
So, das heißt, wir haben mehr nicht gute Saisons oder nicht befriedigende Saisons gehabt als gute in den letzten 10 Jahren. So, und das bleibt dann eben hängen. Und das machst du nicht mit einer halben Saison weg. Das ist hart, weil natürlich Tom Södler und in letzter Instanz natürlich Ralf Pape wollen natürlich auch, dass sich das lohnt und dass die Halle auch voll ist. Aber man braucht einen langen Atem. Das Vertrauen ist schnell verloren. Es zurückzugewinnen dauert länger. Und die Füchse sind auf einem sehr guten Weg. Man muss ihnen jetzt den Kredit geben. Sie haben sich viel dafür getan. Die Mannschaft ist toll. Der Trainer ist stark. Wir haben einen tollen Trainer, auch der sich mit der Region und dem Verein identifiziert, obwohl er gar nicht von hier stammt, sondern ja aus Kanada stammt. Toronto, ja, glaube ich, soweit ich weiß.
Ja.
Aber wie gesagt, wir sind auf einem guten Weg, das zu tun. Der Mannschaft muss die Zeit gegeben werden. Und dann, wenn es so bleibt, wird es sich auch wieder einstellen.
Und wenn man das sieht, auch wenn wir uns vielleicht mehr Zuschauer wünschen würden, trotzdem ist der Schnitt aktuell an Zuschauern höher als im letzten Jahr, was sicherlich auch der sportlichen Leistung des Teams zu verdanken ist. Und allein die Tatsache, dass am 28. Dezember nach Tilburg 4 Fanbusse fahren.
Ja.
Ich glaube, du bist auch schon sehr lange dabei. Das gibt es jetzt nicht alle Tage, dass sich 4 Busse auf den Weg machen, auswärts das Team zu begleiten. Also ist das schon ein Indiz dafür, ja, dass diese Lust am Eishockey, die wir jetzt ausführlich beschrieben haben in den letzten fast anderthalb Stunden, dass die Friede hält die Hand vom Mund ein bisschen pikiert. Ja, dass diese Lust immer noch schlummert, dass die am Duisburger Eishockey da ist, natürlich.
Ja, natürlich. Wie gesagt, auch 4 Fanbusse, wo die Fans auch alles selber organisiert haben und es bezahlen müssen und so. Ich kann mich erinnern, da hat Ralf mal für einen Auswärtsspieler in Landshut die Busse spendiert. Da sind wir mal mit 4 oder 5 Bussen nach Landshut zum Auswärtsspiel gefahren. Aber das war ein Partybus von Ralf oder Partybusse. Also das so jetzt in der Oberliga zu stemmen, ist bemerkenswert. Ist natürlich toll, weil es unseren Freunden nach Tilburg geht und uns ja zu Recht eine Freundschaft mit diesem tollen Verein und diesen tollen Leuten da in Tilburg verbindet. Ja, ist eine großartige Sache.
Wenn du einen Wunsch frei hast, Friedhelm, um das jetzt abzuschließen, für die Zukunft, für die Füchse, sportlich, wie auch immer, was... kommt dir da als erstes in den Kopf? Wovon träumst du, wenn du nachts schlafen gehst in Bezug auf die Füchse?
Ich werde, wenn das, was ich mir wünsche, in Erfüllung geht, ernsthaft heulen. Und zwar in dem Moment, in dem die Bagger diese wunderschöne Halle hier wegreißen, aber um sie durch eine neue und bessere Halle zu ersetzen.
Davon träumen wir alle.
Ja, wir werden nicht drum herum kommen, dass das passieren muss. Aber das ist das, was diese Stadt und diese Fans und dieser Verein verdient haben. Es wurde viel, natürlich sind wir nicht in einer Stadt, wo irgendwie Milch und Honig aus den Brunnen träufeln, aber es ist das, was diese Stadt und diese Fans verdient haben und diese Menschen hier verdient haben. Wir sind relativ nah an einem Stadion und auch da ist es ein Sprechen von einem Verein, der die Emotionen der Sportfans in dieser Stadt unfassbar bewegt. Mhm. Und auch da wurde oft geholfen. Und zurechtgeholfen, weil es wichtig ist, weil das Ganze identitätsstiftend ist. Aber das gilt auch für die Füchse. Und deswegen ist es unglaublich wichtig, dass wir das als Duisburger und als Stadt Duisburg hinkriegen, dass wir bald in einer nahen Zukunft in einer anderen Halle hier sitzen. Mhm. Modern und nachhaltig und die Existenz des Eissports damit auf Jahrzehnte sichert. Man darf nicht vergessen, die Halle steht hier seit 55 Jahren. Und eine neue Halle hat das Potenzial, die gleiche Spanne wiederzumachen. Also lasst es uns tun. Es ist gerecht. Es ist, natürlich müssen wir Geld dafür anfassen. Das ist ja wie im Leben, man kriegt ja nur mal nichts geschenkt. Mhm. Aber es ist das, was diese Stadt und diese Leute hier und diese Menschen verdient haben.
Ich glaube, schöner kann man das nicht abschließen, Friedhelm. Dann haben wir auch quasi das Dreieck gespannt aus Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Und der Hoffnung schließe ich mich natürlich an. Ich glaube, das ist die Sehnsucht von allen, dass wir eine gesicherte Zukunft gehen für die Jugend, für den Nachwuchs und aber auch natürlich für die leidenschaftlichen Fans hier in Duisburg. Ich darf dir danken, Friedhelm, für deine Zeit. Das war wie immer sehr launig. Ich glaube, wir haben nichts vergessen und wir waren komplett durch alle Jahrzehnte dabei. Ich hoffe, es hat Ihnen euch auch Spaß gemacht beim Zuhören. Das war die 16. Folge von Late Hit und damit auch die letzte in diesem Jahr, und im nächsten Jahr sehen wir uns dann mit Episode 17, eine Primzahl, für mich als Mathematiker furchtbar, aber wir werden ja sicherlich was Schönes zusammenbekommen in Folge 17. Darf allen Zuhörerinnen und Zuhörern ein frohes Fest wünschen. Ich denke, da schließt sich der Friedhelm wahrscheinlich an.
Natürlich, allen ein frohes Fest, schöne Weihnachten, feiert schön, esst was Leckeres und dann bis ins nächste Jahr.
Genau, einen guten Rutsch von mir auch. Danke fürs Zuhören, Grüße aus dem Fuchsbau, euer Olli.
Duisburg, wie sieht's aus? Seid ihr da?
Fort nach die Füchse, ganz stark. Und jetzt die Chance, rein und dort. Tor!
Da ist es, 5:4. Und wer macht es? Nado Nackam bringt die Füchse in Führung. Ja, Wahnsinn.
Muss natürlich aufpassen, keinen Abseits zu holen.
Schieß! Da ist die Scheibe, Tor, Martin Zibanski.
Late Hit. Der offizielle Podcast der Füchse Duisburg.